Macht euch gefasst auf eine wirklich großartige Episode mit Moritz Werner. Er ist der CEO von smallpdf.com. Das ist eine Gruppe. Was die genau machen, verrät natürlich der Name schon ein bisschen, aber da gehen wir gleich in die einzelnen drei Businessbereiche im Detail rein. Wie er dahin gekommen ist, dass er auch mal ein Schmucklabel oder einen Schmuckladen gegründet hat im E-Commerce-Bereich und wie seine Zeit in der Beratung war, erstmal bei BCG gestartet und war dann später auch bei BCG Digital Ventures. Das haben wir alles gleich im Podcast sehr detailliert beleuchtet. Ganz zum Schluss, also unbedingt durchhören, gibt es natürlich auch wieder seine Tools und Taktiken. Wir haben über Management Coaches gesprochen, warum das ab und an mal Sinn macht, denn Kindheitszüge werden oft auf den Managementstil übertragen und das gilt es manchmal zu vermeiden. Dann haben wir darüber gesprochen, was ein Venture OS ist, also unbedingt durchhören und wie er quantitativ und mit sehr quantitativen Elementen und Performance-Analysen das Unternehmen führt. Das alles gibt es jetzt gleich im Podcast. Also los geht's mit Moritz Werner, dem CEO von smallpdf.com. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. So, ja, dann Moritz, herzlich willkommen im Podcast.
Freut mich, hier zu sein.
Schön, dass du mich auch in München besuchst. Persönliche Gespräche, ich betone es immer nochmal, sind das Beste. Ja, bevor wir reinstarten, du hast eine super interessante Vita und auch echt coole Stationen gehabt, was die Brands, was die Firmen angeht. Aber stell dich doch gerne mal vor und sag uns, was du heute machst.
Sehr gerne. Moritz Werner, 42. Ich bin heute CEO von einer kleinen Softwaregruppe in der Schweiz, SmallPDF. Wir sind, aber da gehen wir sicherlich gleich noch mehr drauf ein, ein Anbieter von PDF-Solutions in drei Entitäten, also einmal Technologie und zwei Endkundenprodukte. Davor ist meine Karriere ein Mix aus Beratung. Ich habe in der Beratung angefangen bei BCG, war dann 5 Jahre da. Hab gesagt, jetzt reicht's. Die haben meinen MBA abbezahlt, habe sofort gekündigt. Bin mit einem Freund zusammen in die Gründerwelt gestartet. Firma hieß 21 Diamonds, E-Commerce, Schmuck. Wahnsinnig Spaß gemacht. Ich sag bis heute, meine lernreichste Phase, diese Gründung und die Jahre danach quasi, wirklich von 0 bis 1 mal den Weg zu beschreiten. Und das war dann auch so die erste größere Leadership-Erfahrung. Davor hattest du bei BCG irgendwie ein Team von 3 Mann.
Ja.
Und dann waren wir 120 in 3 Offices.
Wow, mit der 21 Diamonds.
Genau, ja. Das waren die wilden Rocket-Internet-Zeiten, E-Commerce, schneller Wachstum und so weiter. Genau, und danach habe ich was gemacht, was ich nicht gedacht hätte, was ich jemals nochmal machen würde. Ich bin nämlich tatsächlich zurückgegangen zu BCG. Wir haben in 2015 festgestellt, dass diese Power, die entsteht in diesem Gründungskontext, viel zu wenig genutzt wird in großen Firmen. Und BCG hat sich dann entschieden zu helfen. Wir haben BCG Digital Ventures, heute BCGX, aufgebaut.
Ja.
Das kam aus den USA, da hat man das schon angefangen gehabt. Und wir haben das dann hier in Deutschland aufgebaut. Ich glaube, ich war so Mitarbeiter Nummer 15.
Oh, wow.
Und habe das dann tatsächlich nochmal 5 Jahre lang gemacht. Hat unglaublich Spaß gemacht. Viele Firmen wieder von klein auf aufgebaut und dann mit den Firmen quasi größer gemacht und dann irgendwann übergeben. Und das habe ich tatsächlich nochmal 5 Jahre gemacht. Das heißt, ich war tatsächlich 10 Jahre Berater am Ende.
Wow.
Wenn du mich das nach dem Studium gefragt hättest, wäre das sicherlich nicht gekommen, dass das passiert. Aber es hat in Summe wahnsinnig Bock gemacht. Also wirklich tolles Team, immer wahnsinnig abwechslungsreich und darum bin ich da so lange kleben geblieben.
Cool.
Und dann bin ich raus, das war Anfang 2020, weiß noch, weil da direkt danach Corona kam, und bin in C-Level bei Tier, Micromobility Company, kennt man als die türkisen Scooter auf der Straße. Wahnsinnswachstumsthema. Als ich reingekommen bin, waren wir 350, als ich raus bin, waren wir 1500 ungefähr. Und meine Rolle war Chief Commercial Officer, also im Prinzip alle Revenue-relevanten Themen.
Wow.
Genau, so. Und dann habe ich ewig überlegt, was mache ich? Ich wollte eigentlich nochmal gründen, habe mir die verschiedensten Branchen angeschaut, wollte eigentlich in den Sustainability-Bereich, habe aber rausgefunden, die Themen sind alle extrem, oder die ich gesehen habe und die ich hätte gründen können, waren alle extrem ops-lastig, also Solarinstallationen und all diese Dinge, oder extrem technisch und dementsprechend dann wahnsinnig große Frage, ob diese Technologie in dem Zeitraum, den ich zum Test habe, kommen wird und funktionieren wird, was zu einem späteren Zeitpunkt der Karriere nicht mehr der beste Bet ist, den man machen sollte, quasi. So kann man natürlich, aber meine Entscheidung damals war, jetzt so ein 5-Jahres-Technologie-Bet zu machen. Da habe ich nur noch 1-2 in meiner Karriere. Genau, darum habe ich das nicht gemacht, habe mir verschiedene Themen angeschaut, bin dann immer in so Interimsrollen rein, was ich eigentlich sehr spannend fand, um gewisse Branchen auch kennenzulernen und zu überlegen, ob ich in die Firmen rein will oder in die Branche rein will. Hab mir eine Asset-Management-Firma im Krypto-Bereich angeschaut.
Okay.
Und danach war ich in einer Robotik-Firma hier aus München, CoboWorks. Genau, und letztendlich hat sich dadurch dann eigentlich immer mehr mein Bild geschärft, was ich machen will. Und so bin ich auf die SmallPDF-Gruppe gekommen. Also ich wollte eine Firma, die nicht zu groß ist. Mir macht Management Spaß, wenn es irgendwie die Firma nicht zu groß ist. Heißt, ich noch Content Input geben kann und darf und noch so dran bin und noch verstehe, was eigentlich passiert. Ich mag es, wenn die Firma durch die Art, was sie macht und was für Geschäftsprozesse sie hat, einfach junge Leute, die hoch motiviert anzieht. Das ist einfach toll. Das ist in Software gegeben, gerade End-Customer Software ist das gegeben. Genau. Und dann wurde ich von einem Headhunter angesprochen und ein paar Monate später, nach einem langen, langen Recruiting-Prozess, kam ich dann als Gruppen-CEO an bei der SmallPDF AG.
Wow. Wie viele seid ihr jetzt bei SmallPDF?
Genau, wir sind so 105 in drei Büros. Wir haben diese drei Entitäten. Eins ist die Technologie-Tochter, PDF Tools, auch in der Schweiz. Was wir da anbieten, ist im Prinzip jede Art von PDF Document Processing als Software Development Kit. Das heißt, wenn du entweder, und das sind echte Kunden, die wir auch nennen dürfen, als Allianz irgendwo in dem Kundenkommunikationsprozess eine Archivierung machen willst in PDFA oder eine Komprimierung oder ein OCR, also eine Character Recognition von einem Dokument, dann können wir dafür verwendet werden. Oder wenn du, das ist so auf der kleinen Seite des Kundenspektrums, einen App-Developer bist und irgendeine Art von Export brauchst und einen PDF kreieren willst, die Lufthansa setzt uns ein, um an verschiedenen Stellen PDFs zu generieren. Okay. Also es ist wirklich einfach, wir können dieses Format und dieses Format wird an verschiedensten Stellen gebraucht und wir bieten quasi die Technologie an, um das zu tun. Okay. Das ist so PDF Tools, sind so 35 Mann und Seelen. Der große Teil der Gruppe ist die Small PDF. Small PDF muss man sich vorstellen wie Adobe Acrobat Browser-Based Freemium Version.
Okay.
Die Gründer sind da vor 11 Jahren, ich sage immer halb durch Glück, halb durch Brillanz, in diesen Markt reingestolpert. Letztendlich ist es so, dass in dem PDF-Bearbeitungssoftware-Markt die Kunden nicht zwangsläufig eine Software vor Augen haben, wenn sie irgendwie einen Task haben, den sie fertigstellen wollen. Die meisten haben irgendeine Art von Software installiert, wissen aber nicht, wie sie zu bedienen ist, wissen nicht, ob die Software das kann. Heißt, die googeln dann. Zum Beispiel PDF zu Word oder PDF zu Excel ist so ein klassisches Ding. Das kann wahrscheinlich die Software auf ihrem Rechner, aber sie gehen trotzdem ins Web googeln. Und wir haben uns darauf spezialisiert, diese Kunden zu finden, erstmal als User. Und wir monetarisieren die in einem Freemium-Modell. Das heißt, der Großteil der Kunden zahlt nicht, aber wenn man eine gewisse Anzahl von Transaktionen überschreitet oder irgendwelche Pro-Features verwenden will, dann kommt man quasi in das, was wir Paywall nennen und dann wird quasi Zahlung notwendig.
Ja, ich fand das von dem her schon mal allein wegen smallpdf.com so spannend, weil als ich drüber nachgedacht habe, ist es dann ein Konkurrent von zum Beispiel den anderen, halt Acrobat Reader oder sowas, und dann habe ich mir überlegt, stimmt, da ist ja eigentlich eine Software dahinter. Das ist einem, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst, dass man, wenn man ein PDF öffnet, man nicht das direkte PDF öffnet, sondern man braucht eine Software, um das zu öffnen und dann anzeigen zu können.
Genau, das wird gerendert. Also ich meine, die ursprüngliche Idee ist super spannend. Wie so oft, wenn man in so Themen reinschaut, merkt man, wie tief die sind. Das PDF wurde ja damals im Prinzip entwickelt, um ein möglichst immer gleich aussehendes und gleich beim Druck ausgegebenes Format zu kreieren. Aber heute ist es so viel mehr. Also Edit PDF ist einer unserer häufigst verwendeten Tools. Das heißt, die Leute haben eine Vorlage als PDF. Ja. Wir haben Kunden, die erstellen dann plötzlich Rechnungen darüber. Das heißt, die laden eine PDF-Vorlage ihrer Rechnung hoch und füllen dann die Kundendaten ein. Also es gibt alles, ja. Das ist auch das Tolle, wenn man ein traffic-starkes Webunternehmen ist, das war schon ein E-Commerce so, man sieht auch immer die Edge-Cases, was da draußen alles passiert und existiert und man kann das eben toll bedienen. Genau. Cool, ja. Und das ist unser Hauptbusiness. Da sind gut 60 Leute drin und dann haben wir jetzt gerade, sind wir sehr stolz drauf, eine E-Signature-Lösung gelauncht, sign.com. Die Idee ist wirklich, dass wir sehen, es passiert wahnsinnig viel fortschreitende Digitalisierung im Dokumentenspace, aber ganz besonders bei Unterschriften. Das ist 30% Wachstum year over year. Es gibt zwei große Player, Adobe, DocuSign. Und wir glauben, die sind nicht gut für kleine mittelständische Betriebe. Mhm. Einfach weil hochkomplex, schwer zu bedienen. Enterprise Sales wollen viele kleine Unternehmen nicht, passt auch nicht. Mhm. Und es ist teuer. Ja, und wir bieten eine deutlich einfacher zu verwendende Lösung an.
Okay.
Ich glaube, da sind wir auf dieser Welle der Solutions für kleine Betriebe, die eigentlich mehr Learnings aus den B2C-Produkten mitgenommen haben, als aus den alten großen Enterprise-Software-Schiffen. Mhm. Weil bei einem SMI, wenn du 10-Mann-Agentur bist, dann ist der Entscheider auch der Nutzer und da wird viel mehr ausgewählt, als macht das Spaß, das zu verwenden, kann ich das bedienen und so weiter. Das ist kein großer Procurement-Prozess, sondern es geht wirklich darum, dass die Software die Nutzer happy macht in der Ausführung ihrer Aufgabe. Genau. Und da fühlen wir uns sehr wohl. Da sind wir jetzt gerade gestartet, wirklich ganz, ganz neu und extrem spannend, ja, weil das ist nochmal von null angefangen in einem Teilbereich der Firma. Macht auch mir Spaß. Ist wirklich eine spannende Mischung, die drei kombiniert.
Ja, super interessant. Also wir linken auf jeden Fall mal alles zu euch. Sign.com, schreibt man das wirklich auch wie sign.com?
Genau.
Habt ihr die Domain gekriegt?
Die haben wir gekauft, ja, genau.
Okay, die waren bestimmt nicht leicht zu kriegen.
Ja, Geldfrage natürlich, aber war nicht günstig, kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, aber lohnt sich, würde ich mal fast sagen. Sehr cool. Du, also wie gesagt, mega spannend, wir linken das. Lass uns doch mal reingucken in die einzelnen Stationen, in denen du unterwegs warst, um auch so ein bisschen zu durchleuchten, was so deine, ich sage immer, die Geschäftsführungsschule sozusagen war. Genau, studiert hast du ja im Business, oder?
Also genau, ich war damals in der Schweiz an der HSG und habe ganz klassisch BWL gemacht. Ja.
Ah, okay, cool. Und dann warst du ja in den Beratungsthemen drin. Was waren da so die Projekte, bevor du Venture Building gemacht hast? Was hast du da für Projekte gemacht?
Wirklich querfeldein. Ich habe damals, das ist auch Public, darum darf man das sagen, den Merger Commerzbank, Dresdner Bank, also Banking, Post-Merger Integration gemacht. Ich habe mit der Allianz damals gearbeitet an verschiedensten Projekten.
Cool.
Also viel Financial Service, aber mehr als Accident, als by Design. Aber wirklich so alles gesehen. Das war auch die Idee da am Anfang, dass man sich mal wirklich in die verschiedensten Bereiche begibt, geografisch, wie bei Carlsberg, also alle Branchen, viele Länder.
Okay.
Und hat genau das positiven Effekt gehabt, den ich gehofft habe. Ja, mit vielen tollen Leuten zusammengearbeitet, viele Sachen gesehen und so den Anfang eines Businessverständnisses aufgebaut, weil ist ja doch immer spannend, wenn man in so ein unterschiedliches Business reinschaut und versteht, wie das eigentlich funktioniert. Mhm. Das ist auch ein tolles Beraterprivileg, dass man das darf quasi.
Okay, aber der Fokus war so ein bisschen so auf M&A.
Auch, ja.
Oder
tatsächlich gab auch nicht so wirklich ich könnte Fokus. Keinen wirklichen Fokus identifizieren. Cool. Vielleicht branchenwise, was wir Financial Institutions nennen, das schon. Da habe ich wahrscheinlich so 60-70% meiner Zeit verbracht. Auch dann in Australien am Schluss. War auch viel Banking, aber thematisch wirklich alles.
Okay, ja, cool. Nee, super spannend. Ja, und dann das 21 Diamonds. Erklär das mal ein bisschen, was das war. Also, was habt ihr da Schmuck verkauft irgendwie?
Ganz genau. Also. Ganz genau. Also, das war tatsächlich zu einer Zeit, wo E-Commerce eine der Bereiche war, wo die digitale Transformation als erstes und massiv eingesetzt hat. Das war die Zeit kurz nach Zalando-Start. Und wir sind im Prinzip damals, mein Mitgründer Josef und ich, beide Ex-Berater, extrem logisch an die Fragestellung rangegangen, was wird eigentlich noch über E-Commerce verkauft werden? Und dann sind wir so die Kategorien durchgegangen, haben auch in die USA geschaut, was gibt's da? Und wir haben den Verkaufsprozess Schmuck uns angeguckt und haben festgestellt, eigentlich super spannend, so fängt es ja im besten Fall immer an mit einer Geschäftsidee.
Ja.
Es gibt ein Problem und das Problem war einfach, dass wenn heute, und das ist immer noch so, Männer meistens Schmuck kaufen, ist das für die ein unglaublich unangenehmer Einkaufsprozess. Du hast wenig Education darüber, was sollst du kaufen, was ist gefragt, was ist irgendwie gut und was ist ein Preisniveau, das akzeptabel ist.
Okay.
Und der Prozess ist, du läufst in einen Juwelier, der immer die Art von Schmuckstücke verkaufen will, Uhren, Ringe und so weiter, die vorliegen quasi, lagerhaltig sind. Und versucht natürlich in so einem klassischen Verkaufsprozess, dich zu überzeugen, das zu tun. was Kunden eigentlich wollen, ist mit viel Zeit sich umschauen können und wirklich exploren und auch solche Fragen zu stellen, was kriege ich denn für Y Euro? Ja, wenn jemand einen Verlobungsring für 500 Euro kaufen will, weil das das Preisniveau ist, das er sich leisten kann, dann war das im Juwelieren ein unglaublich unangenehmer Moment.
Frage, ne? Also,
genau. Und das haben wir gesehen. All diese Dinge haben sich online bewahrheitet. Also klassische Erfolgskriterien für Online-Shops sind SKU-Breite, wie viele Produkte habe ich im Sortiment, wie gut sind die dargestellt, wie ist das Preisniveau und dann natürlich die ganzen Servicefunktionen, Lieferungen und so weiter. Und das hat gut funktioniert. Also letztendlich haben wir rausgefunden, das war eine lustige Journey. Wir dachten am Anfang, Schmuckkauf, das müssen Frauen sein, haben unsere Seite gelauncht und letztendlich waren wir ein Vehikel für Männer, um Schmuck einzukaufen, auf eine Art und Weise, wie sie es lieber mochten, als quasi in den Juwelier zu gehen.
Verstanden. Sehr interessant. Und dann ist es auf 100, also auf über 100 Leute gewachsen.
Genau, ja. Wir hatten dann Büros in Indien, Brasilien und hier in München.
Okay.
Genau. Und wir sind sehr, sehr schnell in 19 Länder. Du kannst bei einem hochpreisigen, aber vom Volumen und vom Gewicht her kleinen Gegenstand, kannst du sehr schnell aus wenigen Hubs in wahnsinnig viele Länder schicken. Das heißt, wir sind dann sehr, sehr schnell in 18, 19 Ländern waren es, glaube ich, gewesen. Und dann, klar, dann wird es komplex. Dann hast du, wie viel waren es, vielleicht so 7, 8 Sprachen, die du bedienen musst in deinem Store und so weiter und so fort.
Okay, aber es war schon so, dass ihr den, also ihr habt den Store gebaut, es war wie ein Marktplatz, oder? Und also ihr habt jetzt nicht selber Schmuck auch produziert, oder?
Wir hatten einen Partner, also es waren, wir hatten Marken, aber wir hatten auch unsere Eigenmarke quasi, die dann von einem Hersteller in Pforzheim wirklich auch auf Anfrage produziert wird. Da hatten wir wahnsinniges Glück, wie es manchmal notwendig ist. Wir haben herausgefunden, es gab diese Schmuckindustrie in Deutschland, in Pforzheim primär, die ist komplett nach Asien ausgewandert, weil wenn immer viele zum Beispiel Steine gesetzt werden auf einem Ring, dann ist es viel manuelle Arbeit und das ist alles nach Thailand und nach Asien gegangen.
Okay.
Aber es gab diese Expertise noch in Pforzheim und wir haben im Prinzip auch ein Modell kreiert, das davon profitiert hat, dass eine Branche abgewandert ist, aber die Expertise noch da ist. Und so konnten wir in 3, 4, 5 Tagen custom-made Schmuckstücke zu Kunden liefern, was ziemlich, also ein Wahnsinnseffekt natürlich war auf der Kundenseite. Ja,
ja, nicht schlecht. Ja, Grüße an Alex Wellendorf, gehen raus nach Pforzheim ins Schmuckparadies sozusagen, guter Freund von mir.
Ja,
ja, also super spannende Geschichte, finde ich. Und da habt ihr dann wahrscheinlich dann den Exit gemacht und dann ging die, wie du vorhin erzählt hast, diese.
Genau, Zeit, also ich meine, wir haben den Exit gemacht an den Strategen damals. War es der Erfolg, den wir uns am Anfang vorgestellt haben? Nein, aber wir sind beide als Gründer und als Team wahnsinnig stolz. Und wie gesagt, ich habe das meiste da gelernt in meiner ganzen Karriere. Ja? ja. Das ist auch bis heute so, will ich echt sagen.
Cool. Und was hast du nochmal vorher gemacht? Also
das waren wirklich die 5 Jahre Beratung, und gegründet und dann ein paar Jahre 21 Diamonds, genau.
Okay, cool.
Aber
ja,
gefühlt
mega
quasi,
cool,
das ist wie Katzenjahre, irgendwie das 10 Jahre Learnings in 2,5 oder was das war.
Ja, das passt natürlich zu dem Beraterdasein vorher, da sagt man ja auch immer, man lernt so viel, man arbeitet auch so viel, deswegen ist es auch klar, dass man noch mehr lernt. Insofern, würdest du sagen, du warst dann sehr gut vorbereitet auf die C-Level-Rollen bei Tier und jetzt bei Small PDF durch diesen Track?
Also die Art C-Level in der eigenen Gründung ist eine sehr spezielle Art von C-Level-Rolle. Die Beratung bereitet dich überhaupt nicht vor auf Leadership. Das ist der immer gleiche Typ Mensch, der so tickt wie du, der keinerlei Motivation von dir braucht, sondern die ist voll vorhanden. Ja. Das ist nur noch Richtungsweisung. Und das ist ja in der realen Welt, wie ich immer sage, nicht so. 21 Diamonds hat mir quasi viel geholfen für die späteren Stellen dann. Aber ich würde mich auch bis heute nicht als wirklich gut ausgebildeten Manager beschreiben. Ja, ich mache das wirklich weniger strukturiert, als mir lieb wäre. Ja.
Aber gut, ich meine, es scheint ja erstmal ganz gut zu funktionieren. Was würdest du sagen, sind so Taktiken oder Tools, die du verwendest als CEO? Bist du so jemand, der so in Systemen gerne denkt? Jetzt hast du gesagt, weniger Struktur, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja doch.
Nicht, also in Bezug auf, wo ich meine Teams hinbringen will, bin ich relativ strukturiert. In Bezug auf meine eigenen Learnings bin ich wenig diszipliniert. Ich kann gleich erklären, was das bedeutet. Also, was sind Tools? Was ich bei Tier gelernt habe, auch mit einem Management-Coach, ist eine Sache, dass man die erste Frage beim Pokern ist immer, an welchen Tisch man sich setzt und wie man das alles aufbaut. Und das gilt im Leadership auch. diesmal habe ich das extrem bewusst gemacht und habe das wirklich Venture OS genannt. Und wir haben im Prinzip überlegt, welche Elemente bedeuten in unserem Geschäft Erfolg. Also wir müssen Kunden finden, also den ersten Schritt des Traffics, wie wir das in der Digitalwelt nennen würden. Dann müssen wir die Kunden happy machen mit unserem Produkt. Dann müssen wir die konvertieren und dann müssen wir die als Kunden halten, retain als letzter Schritt. Und dann kann man im Prinzip auch überlegen, was ist die beste Art, das anzugehen. Okay. Macht das mehr Sinn, Leadership across the funnel zu machen und dann zum Beispiel auf geografische Ebene, so haben wir es bei 21 Diamonds gemacht. Da hatte jemand Länderverantwortung für Brasilien. Bei SmallPDF machen wir es genau anders. Da sind die Schritte von dem Skillset so unterschiedlich, dass wenn ich jetzt einen Generalisten auf den ganzen Fall ansetze und auf Großbritannien, dann ist das nicht die richtige Expertise, die derjenige mitbringt, sondern da ist, zumindest habe ich mich dafür entschieden und das war so der erste Schritt und das war das Tool, um deine Frage zu beantworten, dieses Venture OS zu bauen oder System, wie funktioniert die Firma? Wir haben da am Anfang im Team so eine Art Treiberbaum gebaut quasi. Was sind die zentralen Funktionen, die wir hinkriegen müssen? Welche KPIs stehen dahinter? Und dann, welche Teams bearbeiten das und welche Leader verantworten das? Das würde ich auf jeden Fall immer wieder so machen. Einfach dieses bewusste Überlegen, wie funktioniert die Firma und wie kann das in der Verantwortungsverteilung funktionieren?
Okay.
Genau.
Kannst du noch ein bisschen mehr zu dem Treiberbaum sagen? Ja. Wie war der auch? Kannst du ein paar Beispiele nennen, was da drin
ja,
war?
Ja, genau. Also zum Beispiel kannst du, bei uns ist es wirklich, wir haben da ein bisschen umgangssprachlich den Funnel auch wirklich aufgezeigt und haben gesagt, der erste Schritt ist Bring Them In. Das ist im Prinzip in der Fachsprache MAU, Monthly Active Users. Also wir müssen Leute im Internet finden durch Werbe-Efforts oder durch SEO, also Gratis-Efforts, die zu uns auf die Seite kommen, mit einem Intent, uns zu benutzen.
Okay.
Und dann gibt es einen SEO-Teamlead, der sich im Prinzip verantwortlich zeichnet dafür, das zu optimieren und einen auf der Paid-Marketing-Seite.
Okay.
Das heißt, dann wäre wirklich MAU von SEO, also wie viele Visitor habe ich aus SEO gewonnen, wie viele Visitor habe ich durch Marketing gewonnen, wären die KPIs. Und dann kommt der Produktfunnel. Also jemand landet bei uns auf der Seite und wir definieren Erfolgserlebnisse, die der Kunde haben muss, aus der Kundenperspektive, aber auch aus unserer. Das erste ist Document Upload, das zweite ist dann wirklich das Aha-Erlebnis des erfolgreichen Downloads. Das heißt, was auch immer sie oder er erreichen wollte, wurde erreicht. Und dann gibt es weitere Schritte, wie legt der Kunde einen Account an, legt der Kunde einen Trial an, also startet eine Subscription, bleibt die Subscription erhalten, bleibt die Subscription erhalten nach dem ersten Monat, nach dem zweiten Monat und so weiter.
Okay.
Und derlei Schritte kann man dann quasi wirklich toll an Teams übertragen. Das heißt, wir haben ein Team, das kümmert sich darum, die Aha-Rate zu optimieren. Das heißt, sehen die Leute, wenn die auf die Seite kommen, die Tools, verstehen die, können sie verwenden und gemessen als führt der Prozess zu einem erfolgreichen Download.
Genau. Verstanden. Cool. Ja, das ist, also ich finde, in der digitalen Welt ist das teilweise echt beeindruckend, wie heftig man auch diese Customer- oder User-Journey abbilden kann.
Absolut.
Und wie viel Einfluss man auch wirklich hat und wann man sieht und auch wirklich daraus dann ableiten kann, wo bricht meine Journey sozusagen. Ja. Also das finde ich, bei manchen Firmen ist das natürlich jetzt im physischen Gewerbe nicht so ganz möglich, aber im digitalen Welt wäre das heute noch.
Ich glaube, es hält schon Einzug in mehr und mehr Bereichen. Also als ich in der Robotik in einem Sales-Prozess war, Sales ist ja mittlerweile auch sehr quantitativ. Da würde man irgendwie in HubSpot seinen Funnel haben und alles tracken und gucken. Und dann vergleicht man Sales-Mitarbeiter, wie die Response-Zeit ist und so weiter. Also das klar, wir sind schon auf der extremen Seite des Spektrums. Wir sehen wirklich jeden einzelnen Klick natürlich und können dementsprechend dann sehen, was passiert. Ist auch echt lustig, weil du teilweise dieses Kundenverständnis aufbaust, das du dir nicht erklären kannst. Also du weißt Verhalten, aber du weißt nicht das Why. Und die Kunst ist, das irgendwie zu kombinieren durch qualitativen Research, jede Art von Kundenbefragung und so weiter. Weil sonst, man kann Dinge auch falsch interpretieren. Also lustiges Beispiel, gerade in der E-Signature-Welt. Wir haben eine Art Info, bisschen schwer zu erklären, Info auf einem Element. Wir haben die Signature-ID hinzugefügt und die Kunden klicken da drauf. Und wir dachten zuerst, das wäre, weil die alle irgendwie happy sind, dass wir quasi wirklich eine legally binding Signature haben und wollten das checken. Letztendlich hat sie nur dieses Feld gestört, ja. Die wollten gerne das Feld weg haben. Und die Daten würden jetzt sagen, oh super, die klicken und schauen quasi die Info an. Aber die Wahrheit dahinter ist, die klicken, weil sie wissen wollen, ob ich das irgendwie wegkriege oder so. Ja? Und diese Kombination muss man halt hinkriegen, weil sonst baut man auch irgendwelche Frankenstein-Sachen, die basierend auf der falschen Interpretation von Daten sinnvoll erschienen.
Okay, und da habt ihr dann die Leute gefragt oder wie seid ihr drauf gekommen?
Genau, genau.
Okay. Zum Schluss muss man dann doch irgendwann fragen.
Ja, es ist wirklich eine Kombination aus beiden und das ist sehr, sehr schwer. Also ich meine, so größenordnungsweise, wir haben einen zweistelligen Millionenbetrag an Visitern pro Monat. Das ist schon wirklich viel, viel Leute. Und aus auch sehr hohem zweistelligen Länderbereich. Das heißt, du kannst nicht mehr das einfach mitbekommen, was da los ist. Du brauchst einen sehr geplanten, strategischen Approach, wie du Kunden verstehst.
Okay, genau. Cool. Also, ich habe mir jetzt schon notiert, dass du auch einen Management-Coach bei Tier hattest und das Venture-OS-Modell, so genau. Mal als Taktiken. Vielleicht, also das Modell fand ich mega cool. Müsste man fast nochmal eine extra Episode machen, um da richtig in die Tiefe reinzugehen. Aber arbeitest du viel mit Coaches auch zusammen?
Wir arbeiten in der Firma viel mit Coaches. Ich habe jetzt gerade keinen, aber das ist mehr so, es muss auch immer passen.
Ja.
Also es ist mehr, der Aufwand zu suchen hat noch nicht stattgefunden, aber ich bin immer offen dafür. Also das macht auf jeden Fall Sinn.
Okay.
Ich habe in meiner Karriere in den Momenten, wo ich Coaching hatte, immer festgestellt, auch bitter festgestellt quasi, wie stark dann doch wieder auch Erziehungselemente und generelle Charakterzüge, die ja meistens aus irgendwelchen Kindheitstraumata kommen, auch den Managementstil prägen. Mhm. Also letztendlich habe ich herausgefunden, dass ich Elemente des Verhaltens meiner Mutter als Managementstil auch anwende. Und das versuche ich natürlich so viel wie möglich, also da gibt es auch viele tolle Eigenschaften, aber die schlechten versuche ich dann natürlich zu ändern.
Das ist natürlich interessant, ja. Und das hast du durch das Coaching sozusagen
rausgefunden,
oder? Okay, ja. Spannend. Okay, was sind noch so Tools und Taktiken? Hast du irgendwie auch so alltägliche Sachen, die du irgendwie auf alltäglicher Basis machst?
Absolut. Also ich meine, wenn man mal versucht, so durchzugehen. Das Zweite, was ich wahrscheinlich sagen würde, ist, und da würde ich sagen, das mache ich gar nicht genug, ist die klare Kommunikation von Erwartungen. Also erster Schritt ist, was sind die Verantwortungsverteilungen, das richtig machen. Das Zweite ist die Kommunikation derer. Das wird meistens, und das passiert mir auch noch bis heute, nicht klar genug kommuniziert. Man denkt, weil man selbst sich ausgedacht hat, dass es extrem klar ist. Aber der Maßstab ist, ob der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das ähnlich klar verstanden hat. Weil die haben ja ihren eigenen Filter und ihre eigene Interpretation. Das ist das Zweite. Das Dritte wäre für mich einfach, Kommunikation in der Firma ist ganz, ganz wichtig. Also da sind verschiedene Dinge mit drin. Da ist einmal das, wie kommuniziert das Leadership-Team an die Mannschaft, durch All-Hands-Meetings zum Beispiel machen wir jede zweite Woche am Montag. Da versuche ich auch wirklich so transparent wie möglich jeden mitzunehmen, wie funktioniert das Business, weil nur dann machen die Entscheidungen, die man trifft, auch Sinn. Und nur dann können die Leute mitgehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Und dann geht es aber darum, und auch da will ich mich nicht als wirklich gut beschreiben, aber da, wenn ich jetzt irgendwie die Biografie von Warren Buffett neulich gelesen habe, der scheint da wirklich ein Virtuose zu sein, die Arbeit der Leute zu zelebrieren und damit quasi noch mehr Potenzial freizusetzen. Das passiert bei uns zum Beispiel in Demo-Sessions, die wir machen, wo die Teams zeigen können, was sie gebaut haben, Erkenntnisse teilen können und so weiter. Das gibt einfach die Chance, dass jemand die Bühne hat, vor der gesammelten Mannschaft quasi zu zeigen, woran gearbeitet wurde. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Element.
Ja.
Genau. Und dann vielleicht so abschließend, wir sind schon eine sehr, hast du ja schon am Funnel gemerkt, eine sehr quantitative Firma. Also meine One-on-Ones hätten immer unterschiedliche Komponenten, aber startet immer mit Performance-Themen, also irgendwie KPIs in dem jeweils relevanten Bereich. Einfach auch damit, dass als Mindset oder als Kultur entsteht, wenn ich da immer drauf gucke, dann irgendwann gucken auch die Mitarbeiter immer drauf und dann so werden ja Dinge zur Kultur. Genau. Und dann natürlich aber auch irgendwie Coaching-Elemente in den One-on-Ones. Also das ist die Kunst, dass man diese unterschiedlichen Parts der Relationship zwischen einem Mitarbeiter und einem selbst irgendwie hinkriegt. Das eine ist guidend, das andere ist fordernd und beschleunigend und das andere ist aber auch helfend. Und das ist nicht immer einfach, da die richtige Balance hinzukriegen.
Das finde ich interessant. Du machst was, dann achten die Mitarbeiter drauf und so wird es ja eigentlich zur Kultur. Ich habe mir das, da würde ich gerne ein bisschen tiefer reingehen. Wie macht man eigentlich Kultur? Ich glaube, es gibt da so unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Leute machen es mit einem Projekt, mit einem Programm, die holen dann auch externe Consultants mit rein. Ist es eigentlich am Ende des Tages einfach nur Vorleben?
Also es kommt, glaube ich, sehr stark auf die Unternehmenssituation an. Ich habe damals nicht gewusst, wie einfach Kultur in der Gründung ist. Weil in der Gründung ist es so, die beiden Gründer bringen ihre Kultur mit, also quasi ihren Stil. Und die heiern dann natürlich auch hoch biased für Leute. Also energetisch oder nicht energetisch, analytisch oder nicht analytisch. Und dadurch entsteht die Kultur fast automatisch. Mhm. Die Gründer haben eine zentrale Rolle, sind von Anfang an da und heiern alle. Ja. Was ich jetzt gemerkt habe, in einer Firma, die 11 Jahre ist und ich komme rein, Parts unserer Gruppe sind 20 Jahre alt, ist eine ganz andere Welt, weil Kultur nicht mehr ich als Impulsgeber sein kann, sondern es muss das Bestehende mit dem Aspirativen, wenn es das Wort gibt, quasi vereint werden. Mhm. Und das haben wir dann in so einem Value-Prozess gemacht. Also wir haben uns zusammengesetzt und geschaut, wofür die Firma schon steht und dann halt immer geguckt, was ist das Stretch-Goal, wo wir hinwollen und da dann die Values definiert. Ist aber wirklich im Vergleich ein so viel schwererer Prozess. Also wenn du jede Art von kultureller Veränderung ist so viel schwieriger als kultureller Aufbau durch Hiring und Vorleben.
Ja.
Aber ohne Vorleben geht's nie. Also jetzt auch, wenn ich unsere Values nicht leben würde, dann würde es auch gar nicht funktionieren. Ich und das Leadership-Team natürlich. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist dieses, Kultur zu ändern, das hängt mit so viel Psychologie und Gewohnheiten zusammen. Das ist das, was wir im Vorgespräch gerade, was ich meinte mit diese Parallelen zwischen Sport und auch Business, weil man im Sport muss man ja auch wahnsinnig viele Verhalten irgendwie on point haben. Ne? Man muss trainieren, man muss, sag ich mal, Instant Gratification vernachlässigen und auch Long-Term gucken, weil sonst würde man keine Trainingspläne machen. Ja. Und man muss ständig irgendwie nach Ernährung, Sport, und das ist ja so viele Entscheidungen, die man da trifft. Und gleich ist es ja auch, wenn man Kulturwechsel macht, ne? Da muss man auch so viele Gewohnheiten, die die Leute halt einfach haben, irgendwie versuchen rauszubringen. Deswegen, ist das so. Du siehst auch recht sportlich aus und hast auch so hier so einen Fitness-Tracker wie ich. Ist es was, auf was du auch sehr achtest?
Ja, ich habe schon viel Sport in meiner Karriere gemacht. Also hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe lange in der zweiten Bundesliga damals Hockey hier bei TuS Obermenzing in München gespielt. Das war so mein Mannschaftssport. Als ich dann in die Schweiz gegangen bin, da ist Hockey sehr unpopulär, weil die Uni-Hockey haben, bin ich mehr so zu Einzelsportarten gegangen, weil das dann einfach immer zeitmäßig besser reinkriegbar war. Und ich hatte auch dann schon meine Knie kaputt gemacht nach einer Snowboard-Karriere, Freestyle-Snowboard-Karriere. Und dann bin ich mehr und mehr in so Joggen und dann am Schluss einfach viel Rennrad, Bergsteigen, so Sachen.
Cool, also machst du jetzt auch immer noch viel. Ja, okay. Und ist es auch genauso quantitativ? Schaust du dann also hier mit dem Tracker dann, auf was guckst du so für Zahlen?
Naja, du musst, es gibt so ein paar Sachen. Es gibt diese Trainingsgestaltungs-KPIs, also da würdest du im Prinzip überlegen, was möchte ich in Bezug auf Load, würde man jetzt sagen, in meinen Körper heute packen. Also wenn heute ein schwerer Trainingstag ist, dann gibt es noch die Trainingsmethodik, also trainiere ich hochpulsig und dementsprechend versuche ich quasi die Maximalleistung zu steigern oder versuche ich quasi Ausdauer zu steigern, dann trainierst du halt in gewissen Pulsbereichen. Mhm. Das passiert schon. Und dann gibt es halt auch noch so die ganzen Lebenstracking-Sachen. Ja? Mhm. Also wann schlafe ich gut, wann schlafe ich schlecht. Da ist dieses Whoop-Band, das ich jetzt hier habe, zum Beispiel super gut. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es exzessiv nutze, aber wo es mir wirklich geholfen hat, ist vor allen Dingen Schlafqualität. Leider kommen die ganzen Sachen raus, die man schon im Verdacht hatte und teilweise trotzdem nicht aufhören kann. Zu spät essen, zu spät trainieren, Alkohol, all die Dinge sind nachteilig für den Schlaf. Und dann kommt die schwierige Frage, was bedeutet das jetzt? Ja? Was davon nimmt man sich jetzt weg für den besseren Schlaf?
Also ich fand es auch wirklich, also es gibt ja so unterschiedliche Tracker. Wir haben jetzt da eins, das haben wir das gleiche. Will ich jetzt keine Werbung für machen unbedingt, aber es ist schon gut. Und da ist es natürlich schon heftig, wenn du am Vortag was getrunken hast. Also man merkt es ja selber, man ist ja nicht doof. Ne? Man weiß ja schon, okay, ich habe ein bisschen schlechter geschlafen.
Aber dann hat man es auch schwarz auf weiß.
Aber
quasi.
Das ist echt heftig. Also wenn du da reinguckst und du siehst, wie schlecht deine Erholung ist und wie hoch höher auch der Ruhepuls dann teilweise ist, wo ich mir denke, okay, über den Tag verteilt, irgendwie 10 Schläge mehr die Minute, das ist schon, in Summe sind das einiges an Schläge an einem Tag. Und dann braucht man ja teilweise sogar nicht nur einen oder Tag, sondern 2 Tage, um da wieder rauszukommen aus dem Rabbit Hole.
Ja, ich meine, das ist die große Erkenntnis. Als Jugendlicher hat man das nicht so gesehen, aber die Arbeit, die der Körper macht nach Alkohol, ist quasi einfach diesen Giftstoff irgendwie abzubauen. Und der junge Körper macht das noch ohne Murren, aber wenn du älter bist, dann klar, wird der Kater 2 Tage lang, weil einfach da viel Arbeit passieren muss.
Ja, ist echt verrückt. Also mega, mega spannend, mega spannende Themen. Ich glaube, ich könnte noch ewig weitermachen. Du bekommst bestimmt auch nochmal zu Behind the Sea wieder, vielleicht zu einem gewissen Thema. Vielleicht sprechen wir da über diesen Treiberbaum mal, um dieses Venture OS. Das wäre eigentlich ein ganz cooles Sondertopic. Aber bevor wir jetzt abschließen, würdest du irgendwas anders machen oder irgendwas speziell hervorheben, wenn du jetzt so auf deine Laufbahn schaust? Hast du ja schon viel gemacht, gegründet, Beratung, in der Beratung gegründet sozusagen und jetzt schon C-Level-Mandate. Würdest du irgendwas anders machen?
Ich bin eigentlich sehr happy. Ich bin nicht so ein Karriereplaner. Ich optimiere immer, was macht mir Spaß. Ich meine, es war sicherlich verrückt, irgendwie kurz nach der Partner-Promotion BCG zu verlassen oder so. Das war jetzt kein strategisch guter Move. Aber ich hatte einfach Bock. Ich hatte 10 Jahre in der Beratung verbracht und hatte Bock, wieder kundennah Produkte zu entwickeln. Das ist wahrscheinlich das, was der größte rote Faden ist. Also immer dann, wenn die Arbeit meines Teams und von mir irgendwo einen Impact hat, weil jemand glücklich das Produkt verwendet, das sind die schönsten Momente. Also wenn du irgendwann jemanden triffst auf der Straße und durch Zufall über den Ring sprichst und rausfindest, du hast ihm den verkauft und er weiß es nicht, das ist einfach unglaublich toll.
Ja, das ist crazy.
Genau. Ja. Aber ich meine, was würde ich anders machen? Ich glaube, ich habe am Anfang, das war aber auch noch eine andere Zeit, ich bin 2005, glaube ich, fertig geworden mit meinem Studium, also Bachelorstudium damals, da haben wir noch sehr stark in CV gedacht. So bin ich letztendlich auch in die Beratung gekommen. Ich hatte Glück, dass das auch wirklich der sinnvolle erste Schritt ist. Mhm. Ich glaube, heute ist man freier, weil zum Beispiel auch Gründen eine Option ist, die akzeptierter ist, als es in der Vergangenheit war. Also
definitiv,
wenn jemand 1998 gegründet hätte und es hätte nicht funktioniert, dann wäre der quasi ein Berufsanfänger 3 Jahre später, weil keiner da irgendwie Credibility dadurch wahrgenommen hätte. Und das jetzt zum Glück anders. Das heißt, ich glaube, die jungen Leute, die jetzt gerade so aus der Uni kommen, die haben noch viel mehr die Möglichkeit zu entscheiden, was macht mir wirklich Spaß. Ja. Auch jenseits dieser sehr lebenslauflastigen Pflichtthemen, die da eben bestehen. Ja,
ja, cool. Und irgendwas, was du highlighten würdest, war das vielleicht dann die Gründung oder so?
Auf jeden Fall. Ja. Also je nachdem, was einem Spaß macht. Leider, da gibt es ja diesen Spruch, dass man das Leben vorwärts lebt, aber rückwärts lernt quasi. Und das stimmt tatsächlich. Also ich hatte im Nachhinein im Prinzip Glück. Auch die Beratung hat extrem zu mir gepasst, weil was mir Spaß macht, ist in Teams, die alle Bock haben, an was zu arbeiten, in einem intensiven Prozess was zu kreieren, was dann irgendjemand verwendet. In der Beratung war das tatsächlich ein Projekt und dann war leider der Outcome da, dass meistens das eine Präsentation war. Später dann bei Digital Ventures waren es wirklich Firmen, die wir gebaut haben. Das war nochmal deutlich besser und tangibler. Mhm. In der Gründung ist es auch das. Also es gibt am Anfang nichts und ein paar Leute stellen Tische und bauen Tische auf in einem leeren Raum und dann in unserem Fall, glaube ich, 3 Monate später kauft der Erste, wir haben den Shop live geschaltet, sind in eine Bar gegangen, um zu feiern, kamen zurück und es hatte jemand einen Ring gekauft. Und das ist einfach so toll. Also wenn du in diesem Team diese Wahnsinnsphase durchlebst, wo wir jeden Tag wir hatten so einen Runterzählkalender, 100 Tage und dann wollten wir am 100. Tag live sein, jeden Tag einen durchgestrichen. Und dieser Prozess, das ist, wenn man Spaß an sowas hat, unbeschreiblich, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Echt cool. Ich würde es auch wieder machen. Also klar ist das als Karriereentscheidung nicht immer richtig, weil es gibt einfach auch viele Pfade, wo das nicht funktioniert. Es ist auch aus monetärer Optimierung nicht sinnvoll, einfach weil die Erfolgsvolatilität zu groß ist. Aber wenn man es sich leisten kann, in seiner Karriere das zu tun und Bock darauf hat, dann kann ich das auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist
sehr cool.
So oder so eine unvergessliche Zeit. Und man schließt Kontakte und Freundschaften, die dann der Rest der Karriere und Leben bleiben. Einfach weil dieser intensive Prozess so zusammenschweißt.
Ja.
Das ist,
echt cool.
Ja. Nicht als Arbeit zu bezeichnen. Also ich hätte die Jahre damals auch ohne jegliches Gehalt gemacht und wäre genauso happy und würde genauso darüber jetzt sprechen. Genau.
Super cool. Ja, jetzt haben wir viel über Karriere und die Corporate-Welt gesprochen. Was würdest du machen, wenn du nicht in diesem ganzen Ökokosmos und dieser ganzen Bubble wärst?
Ich glaube schon, dass das sportlich wäre. Ich bin in allen anderen Bereichen extrem untalentiert und im Sport geht es einigermaßen. Also wenn du mich jetzt irgendwie an eine Gitarre oder ans Klavier setzt, haben meine Eltern alles probiert, das hat nicht geklappt.
Okay.
Aber ich habe schon so ein bisschen so ein driven Mindset und das funktioniert einfach im Sport. Ich hatte leider in keinem Sport so dieses absolute Talent. Ich weiß noch, als ich damals, das war dann auch zur bayerische Auswahl und eben zweite Bundesliga, aber du hast schon den Unterschied gesehen. Also die Jungs, die dann später jetzt hier aus München mehrere bei Olympia waren, das war nochmal ein Unterschied. Ja. Das ist dann nicht immer nur durch Arbeit ausgleichbar, das ist schon auch Talent.
Ja, ja, Genetik kommt da schon auch mit rein.
Total. Du musst
natürlich für die Sportart.
Es ist wirklich beides, ja. Ich glaube, dass du heute nicht mehr nur mit Genetik gewinnen kannst, das gab es wahrscheinlich mal, das war so Modell Mario Basler, der irgendwie noch geraucht hat und so weiter, das geht heute nicht mehr. Der hat halt einfach irgendwie Ballgefühl, aber heute musst du arbeiten und Talent haben und Glück. Und keine Verletzungen und dann kann das klappen. Aber du, ich bin happy, ja. Ich habe auch so Spaß am Sport immer noch.
Cool.
Alles gut.
Das ist doch super. Hey, herzlichen Dank, dass du da warst. Das hat mega Spaß gemacht und da war richtig, richtig viel in dieser Episode dabei. Und ich hoffe, dass alle, die bis jetzt gut zugehört haben und jetzt immer noch dabei sind, das genauso sehen. Danke, dass du da warst.
Super, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Perfekt, dann sind wir jetzt einmal durch. Ich freue mich wie immer über Feedback und das könnt ihr entweder in den Kommentaren der gesamten Episode machen, also indem ihr uns eine Bewertung da lasst, gerne mit Sternebewertung und auch mit Text. Ich freue mich auch immer über Kritik. Oder ihr schreibt mir und gerne natürlich auch Moritz direkt auf LinkedIn. Das ist auch immer ein guter Tipp, weil dann können wir nämlich mal direkt in den Austausch gehen. Das freut mich wie immer auch sehr. Und ihr könnt auf Spotify, muss ich immer dazu sagen, jetzt auch einzelne Podcast-Episoden direkt kommentieren. Das ist ein neues Feature und ich schaue da jetzt auch immer regelmäßig rein, ob jemand zu den Einzelepisoden Kommentare da lässt. Das Ganze hier ist nur möglich, weil ich nur ein Berufs- oder ein Hobbyberufspodcaster bin und eigentlich noch als Direktor bei Atreus arbeite und C-Level-Platzierungen permanent und eben interimistisch mache. Also wenn ihr ein Führungsthema gerade habt, euch die Frage rumtreibt, habe ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen oder Transformationsprojekte habt, sowas wie Post-Merger-Integration, M&A-Projekte oder komplexe Systemeinführungen, kommt gerne auch mal bei mich zu. Vielleicht können wir euch mit unserem Talentpool helfen oder ihr seid nach dem Sparring-Gespräch auch schon klüger und könnt einfach so das Thema lösen. Das kommt auch gar nicht so selten vor. Ich freue mich auf jeden Fall auf Kontakt und Moritz, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
Likewise, vielen Dank.